Afrika und die Entstehung der modernen Welt von Howard W. French. Es liest Doris Götting. 2. Schwarzer König, goldenes Zepter. Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass einige Historiker und Anthropologen die Legende von Aboubakar II. Mit großer Skepsis betrachten und teilweise sogar der Ansicht sind, die Geschichte von der gescheiterten Erkundungsmission habe vor allem dazu gedient, einen abrupten Wechsel in der malischen Thronfolge zu erklären, der womöglich mit einem brutalen Machtkampf oder einem Staatsstreich einherging. Anmerkung 1. Allerdings muss man nicht weiter über die rätselhaften Geschehnisse um Aboubakar II. Spekulieren, denn Mansa Musa handelte in vieler Hinsicht etwa aus denselben Impulsen heraus, als er die mehr als 5600 Kilometer lange Pilgerreise über Land nach Kairo unternahm. Eben dort vertraute er den Bericht von der Erkundungsfahrt seines Vorgängers den Annalen der Geschichte an. Musa kam im Jahr 1312 an die Macht, zu einer Zeit, die unter Historikern als das goldene Zeitalter Malis gilt. Auf seinem Zenit kontrollierte das Reich das Geflecht dreier sehr wichtiger Flusstäler Westafrikas, des Senegal, des Gambia und vor allem des Niger. Zusammengenommen könnte Mali bis zu 50 Millionen Untertanen und Vasallen gehabt haben, eine beeindruckende Zahl in dieser Zeit. Anmerkung 2. Die Goldförderung boomte. Während sich Ghana vorwiegend auf die Goldfelder eines uralten Abbaugebiets namens Bambouk gestützt hatte, das über westliche Karawanenrouten mit Marokko verbunden war, erweiterte Mali seine Goldquellen und konnte seine Produktion stark steigern. Anmerkung 3. Erz in noch größeren Mengen kam jetzt auch aus einem Ort namens Boré im Waldland, südwestlich von Djenné, das von Nichtmuslimen kontrolliert wurde, die ihren Tribut an das Reich in Gold zahlten. Außerdem begann Mali, seinen Goldhandel noch weiter in den Südosten auszudehnen und zapfte die Produktion von Gebieten an, die von der Volksgruppe der Akan im heutigen Ghana kontrolliert wurde. Den Namen Ghana nahm die ehemalige britische Kolonie Gold Coast an, als sie unabhängig wurde. Er hat nichts mit dem oben beschriebenen Reich Ghana zu tun. Neben dem Gold handelten alle drei wichtigen sudanischen Reiche, die einander in der Kontrolle der wichtigsten Flusstäler und der Savanne südlich der Sahara ablösten, Ghana, Mali und Songhai, zu diesem Reich später mehr, intensiv mit Sklaven. Manche wurden im Reich eingesetzt, das heißt im Heer, in der Verwaltung und als Arbeiter, andere an die Tuareg und Berber übergeben, die sie nach Nordafrika und in noch weiter entfernte Länder in die Knechtschaft verkauften. Beim Handel mit Gold und Sklaven konnte sich der Herrscher seinen Anteil leichter sichern, als wenn er seinem Volk Produktionsüberschüsse abringen musste. Er konnte die Handelsgewinne nutzen, um Sklaven zu kaufen, die für ihn kämpften, wie auch produzierten. Sein Reichtum und sein Militär konnten die Unterstützung junger Männer auf sich ziehen, die sich von ihrer eigenen Verwandtschaftsgruppe getrennt hatten oder eine Alternative suchten, schreibt Frederick Cooper, ein Historiker des Kontinents, in Africa in the World, Capitalism, Empire and Nation State. Anmerkung 4. Cooper spricht von Ghana, doch seine Beobachtung gilt für alle diese sudanischen Reiche, und diese intensive ökonomische Verflechtung von Gold und Sklaverei sollte, wie wir sehen werden, tiefgreifende Folgen für unsere Geschichte haben, für die Geburt eines transatlantischen Sklavenhandels im frühen 16. Jahrhundert. Statt die kostspieligen Träume Aboubakars II. Weiterzuverfolgen und noch einmal eine scheinbar unmögliche Ozeanüberquerung zu versuchen, machte sich Musa im Jahr 1324, nach 12 Jahren an der Macht, auf den Weg nach Ägypten und Mekka. Er war Mitte 30 und besessen von einem eigenen, ebenso dramatischen geopolitischen Schachzug. Auch er wollte Malis außenpolitische Beziehungen breiter aufstellen, doch dabei ersetzte er den Schuss ins Blaue, den man seinem Vorgänger zugeschrieben hatte, durch kühne Diplomatie, um im Grunde dasselbe Problem zu lösen. Mussa musste die engen Beziehungen zum Reich der Meriniden bewahren, den Nachfolgern der Almoraviden, die den gesamten Maghreb kontrollierten und den malischen Handel dadurch im Würgegriff hatten. Gleichzeitig allerdings hoffte er, Mali aus der völligen Abhängigkeit von Nordafrika zu lösen, indem er Verbindungen zu Ägypten knüpfte, das zu der Zeit von den Mamluken regiert wurde, einem Turksultanat, das in der islamischen Welt in höchstem Ansehen stand. Mansa Musa erreichte Kairo zu Pferde am 18. Juli 1324, Zitat, unter sehr großen Bannern oder Flaggen mit gelben Symbolen auf einem roten Untergrunde. Zitat Ende, Anmerkung 5. Wie der folgende Bericht deutlich machen will, verdient dieses Datum, das praktisch niemand außer den Historikern des mittelalterlichen Afrika kennt, Beachtung als einer der wichtigsten Momente in der Entstehung der atlantischen Welt. Das hat weniger mit irgendetwas zu tun, das Musa selbst sich hätte vorstellen, geschweige denn vorhersehen können, sondern ergab sich vielmehr aus den gewaltigen, unbeabsichtigten Folgen seiner Diplomatie auf der größten aller Weltbühnen.